Also wir widmen uns heute einem Thema, das uns ja alle betrifft, das wir aber meistens ziemlich gut verdrängen. Dem Tod.
Die Grundlage für unser Gespräch heute, das ist ein wirklich bemerkenswerter Essay von Kurt O. Wörl. Der Titel ist »Der Tod, alles ist nur Übergang«. Und das Besondere daran ist die Perspektive. Der Autor ist ja jetzt kein Philosoph im Elfenbeinturm, sondern ein ehemaliger Polizist. Also ein Mann, der dem Tod im Dienst unzählige Male ins Gesicht geblickt hat. Am Straßenrand, in Wohnungen, völlig ungeschönt.
Ja, genau das macht diesen Text so kraftvoll. Er ist nicht aus der Theorie geboren, sondern aus der gelebten, oft brutalen Erfahrung. Das gibt ihm eine Bodenhaftung, die man in philosophischen Abhandlungen sonst eher selten findet.
Absolut. Und er stellt von Anfang an eine fundamentale Frage, die uns, glaube ich, durch die ganze Analyse begleiten wird. Kann man dem Tod, diesen, wie er ihn nennt, ungebetenen Gast, irgendwie seine Feindseligkeit nehmen, ohne dabei in so eine realitätsferne Esoterik abzudriften? Das ist sozusagen die Mission, der wir heute gemeinsam mit Ihnen nachgehen wollen.
Ein guter Ausgangspunkt dafür ist seine zentrale Metapher. Der Tod, sagt er, ist kein Fremder, der irgendwann an die Tür klopft. Nein, er sitzt schon längst still mit uns am Tisch, während wir so tun, als sei sein Platz noch leer.
Dieses Bild finde ich so stark, weil es diese ständige, aber eben ignorierte Präsenz beschreibt. Das muss der Autor durch seinen Beruf ja ständig gespürt haben. Er schreibt, er sei dem Tod nicht fremd, aber auch kein Vertrauter. Eher wie ein Nachbar, den man zwangsläufig kennt, dessen Besuch man aber trotzdem nicht herbeisehnt. Diese Ambivalenz, diese Mischung aus Nähe und Distanz, ist doch eigentlich der Kern unseres Umgangs mit dem Thema, oder?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Diese Metapher holt den Tod aus der abstrakten Ferne direkt in unseren Alltag. Und um das noch greifbarer zu machen, greift der Autor auf eine kleine, fast schon heitere Geschichte zurück. Die hat es aber in sich.
Ah, Sie meinen die Anekdote mit dem Jungen und dem Staub. Die ist wirklich großartig. Ein Vater erklärt seinem Sohn, dass wir Menschen aus Staub kommen und wieder zu Staub werden. Der Junge krabbelt daraufhin unter das Bett, kommt mit einer Handvoll Staub wieder hervor und verkündet, »Papa, einen habe ich gefunden, bloß weiß ich nicht, ob er erst kommt oder schon gegangen ist.«
Genau. Und was auf den ersten Blick wie ein Kinderscherz wirkt, ist in Wahrheit eine brillante Zuspitzung der großen existenziellen Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Diese Anekdote zeigt ja, dass diese Fragen nicht das exklusive Territorium von Theologen und Philosophen sind. Nein, die sind tief in uns allen verwurzelt, von Kindesbeinen an. Der Autor macht damit ganz unmissverständlich klar, der Tod hat keine Zielgruppe. Seine einzige Regel ist, dass er keine Regeln hat.
Und weil wir diese endgültige Realität nicht direkt anschauen können, so argumentiert der Autor, versuchen wir sie zu spiegeln. In Geschichten, Gedichten, sogar in Witzen. Er trägt daher eine ganze Palette an kulturellen Bewältigungsstrategien zusammen. Das ist einer der faszinierendsten Teile des Essays.
Ja, er zeigt, wie wir über die Jahrhunderte versucht haben, dem Unfassbaren irgendwie mit Sprache beizukommen. Ein Werkzeug dabei ist der Humor, fast als eine Art intellektuelle Waffe. Er zitiert das Couplet von Otto Reuter, »Vorm Tod sich fürchten hat keinen Zweck, man erlebt's ja nicht, wenn er kommt, ist man weg.«
Das ist ja im Grunde die gleiche Idee, die schon der antike Philosoph Epikur hatte. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Das klingt so einfach, fast schon wie ein Taschenspielertrick. Aber funktioniert das?
Naja, es funktioniert auf einer rein logischen Ebene. Es ist der Versuch, die emotionale Angst durch einen Paradox zu entwaffnen. Wenn unsere Existenz die Voraussetzung für jegliche Erfahrung ist, können wir das Ereignis unseres Nicht-mehr-Existierens per Definition nicht erfahren. Die Angst vor dem Tod wird so zu einem logischen Fehler. Das beruhigt den Verstand, aber ob es das Herz beruhigt, ist halt eine andere Frage.
Wahrscheinlich nicht immer. Deshalb bietet der Autor ja auch eine völlig andere Perspektive an. Eine, die nicht auf Logik, sondern auf Trost und Vermächtnis abzielt. Er zitiert Goethe, »Die gute Tat, das schöne Wort, es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.«
Das ist der Gegenentwurf zur logischen Entwaffnung. Hier geht es um eine Form der Unsterblichkeit durch unser Wirken in der Welt. Unsere Existenz endet vielleicht, aber unsere Taten, unsere Worte, die Liebe, die wir gegeben haben, all das wirkt weiter. Der Tod wird so zu einem Übergang, nicht zu einem absoluten Schlusspunkt. Das ist tröstlich, aber der Autor merkt auch an, dass es eine Verantwortung impliziert. Was genau wollen wir denn hinterlassen?
Und dann konfrontiert er uns mit der dritten, der brutalsten Perspektive, die von Wolfgang Borchardt. Der beschreibt ja nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs den Tod als satten, wohlgenährten neuen Gott, der sich an den Kriegen mästet, während der alte Gott machtlos scheint. Das ist ein Bild, das einen wirklich schaudern lässt.
Es ist der Ausdruck einer totalen Desillusionierung. Hier wird nichts mehr beschönigt oder intellektuell ausgetrickst. Hier wird der Tod in seiner rohen, allgegenwärtigen und ja, vernichtenden Macht gezeigt. Und der Autor stellt diese drei Sichtweisen, die humorvolle, die tröstliche und die bittere, ganz bewusst nebeneinander. Er will damit zeigen, dass wir je nach Lebenssituation und Erfahrung zwischen diesen Polen hin und her springen.
Das ist ein guter Punkt. Im Alltag neigen wir vielleicht zum Humor von Reuter. Bei einem schweren Verlust suchen wir dann den Trost bei Goethe. Und in Momenten globaler Krisen, da fühlen wir die Bitterkeit von Borchardt. Wir haben also ein ganzes Arsenal an Werkzeugen, aber...
Aber keines davon scheint den Tod wirklich zu besiegen.
Genau.
Exakt. All diese Gedichte und Zitate sind ja Versuche, dem Tod mit Sprache beizukommen. Aber der Autor, als ehemaliger Polizist, weiß, dass es auch eine ganz andere, unpoetische Realität gibt. Und deshalb konfrontiert er uns im nächsten Schritt mit der eiskalten Definition der Medizin.
Richtig, da verlässt er die Poesie und wird ganz nüchtern. Er zitiert der Schweizer Akademie der medizinischen Wissenschaften: Ein Mensch ist tot bei unumkehrbarem Herzstillstand mit unterbrochener Blutzirkulation oder dem vollständigen, unumkehrbaren Funktionsausfall des Gehirns. Achten Sie mal auf die Worte. Unumkehrbar, vollständig. Also ganz klare, harte Fakten.
Das ist ein klinischer Grenzpunkt. Da gibt's keinen Interpretationsspielraum mehr, keine Mystik, kein Licht am Ende des Tunnels, keine Poesie. Es ist eine Definition, die für maximale Klarheit sorgen muss, zum Beispiel, wenn es um Organspenden geht. Hier endet die Metapher und die Biologie übernimmt das Kommando.
Aber genau an diesem Punkt wird es doch paradox. Denn der Autor wirft sofort die Berichte über Nahtoderfahrungen in den Raum. Menschen, die klinisch tot waren und reanimiert wurden, erzählen ja oft übereinstimmend von diesem Tunnel, dem hellen Licht, einem Gefühl von tiefem Frieden. Widerspricht das der kalten klinischen Definition nicht total?
Auf den ersten Blick ja. Aber der Autor liefert eine faszinierende, rationale Erklärung, die sich mit der klinischen Definition deckt. Er argumentiert, dass diese Menschen eben nicht unumkehrbar tot waren. Der Tod, so sagt er, ist eine Einbahnstraße. Wer den Punkt ohne Wiederkehr überschritten hat, kommt nicht zurück, um davon zu berichten.
Und wie erklärt er dann diese intensiven Erlebnisse?
Seine Hypothese ist, dass es sich dabei um eine Art letzte Gnade des Körpers handeln könnte. Das Gehirn, dem der Sauerstoff entzogen wird, feuert vielleicht ein letztes Mal aus allen Rohren und erzeugt beruhigende, fast euphorische Bilder. Sozusagen, um das Bewusstsein vor der aufkommenden Panik des totalen Systemzusammenbruchs zu schützen. Er vergleicht das mit Erfrierenden, die kurz vor dem Ende plötzlich ein überwältigendes Gefühl von Wärme empfinden. Das zeigt die tiefe Kluft zwischen der objektiven klinischen Definition des Todes und dem subjektiven neurologischen Erleben des Sterbens.
Dieser Gedanke hat mich beim Lesen wirklich innehalten lassen. Dass die Evolution den Tod nicht als Feind des Lebens betrachtet, sondern als dessen stillen Partner, ja sogar als Architekten, das stellt auch unsere gesamte Sichtweise auf den Kopf.
Vollkommen. Der Autor greift hier das Grundprinzip von Darwins Evolutionstheorie auf. Ohne den Tod gäbe es keine Entwicklung. Er ist der Mechanismus, der das weniger Angepasste ausselektiert und so Platz für Neues, für Besseres schafft. Der Tod ist quasi der Motor des Fortschritts. Er spitzt das ja mit dem Satz zu: Ohne die Auslese durch den Tod wären wir noch immer am Möben.
Unser Gehirn, unsere Intelligenz, unsere Fähigkeit, über den Tod nachzudenken, all das ist das Ergebnis von unzähligen Momenten, in denen der Tod entschieden hat, wer weiterleben darf. Das ist eine unglaublich radikale und fast schon beunruhigende Perspektive.
Aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution überhaupt unsere Art hat hervorbringen können.
Das heißt im Umkehrschluss?
Dass unser individuelles Ende nicht nur eine Tragödie ist, sondern die grundlegende Voraussetzung für die Existenz und Weiterentwicklung unserer gesamten Spezies. Der Tod ist also nicht nur Zerstörer, sondern auch der ultimative Schöpfer.
Wenn der Tod aber eine so fundamentale Rolle für das Leben spielt, ist es doch umso erstaunlicher, wie wir ihn heute aus unserem Alltag verbannt haben. Der Essay beschreibt hier ein Paradox unserer Zeit.
Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte des Textes für unsere moderne Gesellschaft. Einerseits erreichen wir ein so hohes Alter wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Andererseits haben wir den Tod fast vollständig aus unserem sichtbaren Leben entfernt. Er findet nicht mehr zu Hause im Kreis der Familie statt, sondern in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hospizen. Er ist verwaltet, dokumentiert, sterilisiert und vor allem unsichtbar gemacht.
Und das hat Konsequenzen. Er argumentiert ja, dass viele von uns den Tod nur noch aus den Medien kennen.
Aus Filmen, Serien, Videospielen, genau. Dort ist er aber inszeniert, ästhetisiert und vor allem umkehrbar. Ein Knopfdruck, ein Neustart und der Held steht wieder auf. Und das führt zu einer seltsamen kognitiven Dissonanz. Wir wissen abstrakt, dass wir sterblich sind, aber...
Aber wir fühlen es nicht mehr im Alltag.
Ganz genau. Der Autor deutet an, dass diese Verdrängung uns nicht stärker, sondern fragiler macht, wenn der Tod dann unweigerlich doch in unser Leben tritt. Durch den Verlust eines geliebten Menschen oder die eigene Diagnose, dann trifft er uns mit einer Wucht, für die uns jede Übung, jede Vorbereitung fehlt. Es ist also wirklich ein Paradox. Wir haben die intellektuellen Werkzeuge von Epikur oder Goethe, um über den Tod nachzudenken, aber im Alltag fehlt uns die direkte Konfrontation.
Macht uns das unvorbereiteter als frühere Generationen?
Das ist die große Frage, die der Text aufwirft. Diese Unsichtbarkeit des Todes beraubt uns der Möglichkeit, eine reife Haltung ihm gegenüber zu entwickeln. Er bleibt eine fremde, ferne Nachricht, bis er plötzlich zur eigenen, unumstößlichen Realität wird.
Was? Also wenn wir den Tod nicht mehr verdrängen, sondern ihn, wie der Text vorschlägt, als Lehrer annehmen? Der Autor greift hier eine alte indianische Überlieferung auf, die besagt, wer seinen Tod immer an seiner Seite weiß, handelt ohne Reue und ohne Zweifel.
Der Gedanke dahinter ist, dass die Bewusstheit der eigenen Endlichkeit jeder Entscheidung ihr volles Gewicht verleiht. Wenn dies die letzte Tat, das letzte Gespräch sein könnte, dann verschwendet man keine Zeit mehr mit Nichtigkeiten, mit Eitelkeiten oder alten Groll. Das kann eine enorme Befreiung sein. Es zwingt uns, Prioritäten zu setzen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Der Autor warnt aber auch vor der dunklen Seite dieses Gedankens. Wer jede Handlung mit dem möglichen Ende rechtfertigt, kann auch rücksichtslos werden. Die Geschichte ist ja voll von Ideologien, die den Tod an ihrer Seite als Ausrede für Zerstörung missbraucht haben.
Absolut, das ist eine Gratwanderung. Die eigentliche Lektion, so der Text, ist nicht rücksichtslos zu werden, sondern authentisch. Die Akzeptanz der Endlichkeit soll den Blick für das Leben schärfen, nicht für die Zerstörung. Sie soll uns dazu bringen, bewusster und liebevoller zu handeln, weil unsere Zeit eben begrenzt ist. Und damit kommen wir zum eigentlichen Kern des Essays, der im Titel ja schon anklingt. Der Satz, der auf einer Bremer Brücke stehen soll: Alles ist nur Übergang.
Das klingt jetzt aber schon sehr esoterisch. Zurück zum Ursprung. Wie schafft der Autor es, diesen Gedanken zu erden? Damit er nicht nur ein leerer Trost bleibt.
Das ist ein berechtigter Einwand und der Autor löst ihn auf eine sehr elegante Weise. Er schlägt vor, den Tod nicht als Abbruch oder Verlust zu sehen, sondern als eine Art Rückkehr. Sein Gedanke ist, so wie wir aus einem unbekannten Urgrund ins Leben treten, so führt uns der Tod dorthin zurück.
Anfang und Ende sind dasselbe nur aus zwei Richtungen betrachtet. In dieser Sichtweise raubt der Tod uns nichts. Er bringt uns lediglich nach Hause. Er ist keine Vernichtung, sondern eine Transformation. Er verliert seinen Charakter als Dieb.
Um diesen abstrakten Gedanken fassbar zu machen, benutzt er am Ende eine wirklich wunderschöne Analogie. Die der Welle im Meer. Ja, und dieses Bild hat eine enorme Kraft. Er schreibt, wenn ich mich als Welle verstehe, die einen Anfang und im Ozean hat, aber auch ein Ende an einer Küste, dann verliere ich die Angst, nicht mehr Welle zu sein, wenn ich begreife, dass ich auch Wasser bin und somit ein ewiger Teil des Meeres. Das ist ein Bild, das man einen Moment wirken lassen muss. Es verlangt von uns, unsere Identität völlig neu zu denken. Weg vom Individuum hin zum Teil eines Ganzen.
Genau das ist es. Es löst die Spannung zwischen dem Individuum und dem Universum auf. Die individuelle Form, die Welle, unsere Persönlichkeit, unser Körper,
die löst sich auf, ja? Aber die Essenz, das Wasser, die Energie, das, woraus wir bestehen, bleibt als Teil des großen Ganzen erhalten. Es ist eine Möglichkeit, Frieden mit der eigenen Auflösung zu finden, ohne auf eine spezifische religiöse Vorstellung von einem Leben nach dem Tod zurückgreifen zu müssen. Man hört nicht auf zu sein, man hört nur auf, so zu sein.
Der Text entlässt uns dann mit einigen sehr direkten persönlichen Fragen, die sich, glaube ich, jeder von uns stellen sollte. Was wird in unseren letzten Augenblicken wirklich wichtig sein? Welche Spuren wollen wir hinterlassen haben? Wie viel Liebe haben wir gegeben?
Das Fazit des Autors ist daher radikal und zugleich absolut einleuchtend. Er sagt, Leben und Tod sind keine Gegenspieler, sondern Partner. Wer das eine verleugnet, kann das andere nicht verstehen. Er schließt mit dem provokanten, aber konsequenten Satz, wer nicht sterben will, sollte sich auf das Leben gar nicht erst einlassen.
Ein starker Schlusspunkt. Aufbauend auf Goethes Idee des unsterblichen Wirkens, möchten wir Ihnen noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Stellen Sie sich mal für einen Moment vor, Ihr Leben wäre eine Geschichte, die nach Ihrem Tod von anderen erzählt wird. Was wäre das zentrale Thema dieser Geschichte? Und welche eine Handlung oder Eigenschaft, die darin vorkommt, sollte unbedingt als Ihr wichtigstes Vermächtnis in Erinnerung bleiben?